Wie hieß es gerade in der Geschichte? Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, je Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen einer Eselin. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte zuerst über den Messias sprechen. Israel ist ein kleines Land, nur ein schmaler Streifen am östlichen Mittelmeer. In der alten jüdischen Zeit hat es 1100 Jahre gut Könige in diesem Land gegeben. Doch die meiste Zeit war Israel nicht souverän, frei, selbstbestimmt. Als zum Beispiel Jesus dort gelebt hat, gab es auch einen König, allerdings einen, den die Römer eingesetzt hatten. Die Römer beherrschten damals das Land und nicht nur dieses Land. Sie waren Besatzungsmacht. Sie hatten das Sagen. Vor ihnen waren das die Griechen, davor die Babylonier, davor die Assyrer und zwischendurch immer mal wieder die Ägypter. Nur einmal in dieser 1100-jährigen Geschichte, Königstumsgeschichte, war Israel wirklich frei und souverän. Und das war, als David König war. Der war einer von ihnen, kein Fremder. Und vielleicht noch bei seinem Sohn und Nachfolger, dem König Salomo, fühlten sie sich frei und unabhängig von fremden Mächten. Bei 1100 Jahren gerade mal 80 Jahre. Das war die goldene Zeit. Das goldene Zeitalter, von dem man später viel erzählte und träumte. Nie war ihr Land so stark und so groß gewesen, auch was die äußere Ausdehnung des Landes anging. Ach, wenn es doch noch einmal so würde wie damals. Käme doch noch einmal so einer wie der König David. Dann wäre wieder Freiheit, Frieden, Sicherheit, Gerechtigkeit. Dann müssten wir keine Willkür, keine Gewalt, keine Unterdrückung dulden. Und gerade in den Zeiten, in denen die Besatzungsmächte ruppig mit den Menschen umgingen, um es mal freundlich zu sagen, war die Sehnsucht nach einem solchen wieder auferstandenen König groß. Dann saßen sie vielleicht abends beim Öllicht zusammen und erzählten sich Geschichten aus den alten Zeiten, Hoffnungsgeschichten. Und wenn die Jungen fragten, wird es denn immer so schlimm bleiben, so dunkel, dann haben vielleicht die Alten gesagt, nein, eines Tages wird einer kommen und dann wird alles gut. Ihre Hoffnung wurde genährt, wenn Propheten auftraten wie Sacharja, der ihnen im Namen Gottes sagte, ja, es wird eines Tages einer kommen, der unser Unglück wendet. Und den, der da kommen soll, den nannten sie den Gesalbten, den Messias. Und sie glaubten, dass Gott selbst ihn schicken wird, den Messias, den neuen David. Ha, das wird ein König sein. Nicht so ungerecht wie die jetzigen Herrscher, denen wir ausgeliefert sind. Die strafen ohne Grund und ersticken jeden Widerstand. Die unterdrücken und demütigen, tun Gewalt an und niemand hilft. Niemand steht bei. Und wenn sie vor Gericht zerren, ist keine Aussicht auf Gerechtigkeit. Sie nehmen alles. Wenn ihnen danach ist, Besitz, Würde, Freiheit und manchmal auch das Leben. Ganz anders der Messias. Der kommt nicht, um zu zerstören, sondern um zu heilen. Der kommt nicht, um zu schlagen, sondern um zu helfen. Der verschanzt sich nicht in einem sicheren Palast, von der Palastwache scharf bewacht, damit keiner an ihn drankommt. Der wird sich unter dem Volk aufhalten, uns nahe sein, mitten unter uns. Der wird uns zuhören, uns anlächeln, uns in die Arme nehmen oder unter die Arme greifen, um uns aufzurichten. Der wird uns beistehen und auf den wird Verlass sein. Wir werden uns nicht mehr verlassen fühlen und verloren vorkommen. So spricht Zacharia vom Messias: Siehe, dein König, dein König, kein Fremder, sondern dein König, ein Gerechter und ein Helfer, der wird nicht hart sein und unnachgiebig, sondern sanftmütig. Der wird uns nicht auspressen wie eine Zitrone, sondern der wird arm sein, wie wir. Und wenn er kommt, dann wird er nicht auf in goldener Rüstung auf einem Schlachtross reiten, sondern auf einem Esel, einem Lasttier. Und als er wirklich kommt, der Messias, und in Jerusalem einzieht, da erkennen die wenigsten, um wen es sich da eigentlich handelt. Vielleicht wissen nur seine Jünger, dass Jesus der von Gott gesandte Messias, der neue David ist, der Gesalbte, auf Griechisch der Christus. Aber das ist nicht mal sicher, ob die Jünger Durchblicker waren. Vielleicht noch wenige andere gläubige Menschen werden ihn erkannt haben, weil sie nie aufgehört haben, die Heilige Schrift nach dem Messias zu befragen, die ihre Hoffnung nie aufgegeben haben. Wie der alte Simeon, der beim Anblick des Neugeborenen Jesus sagen wird: Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Oder wie die hochbetagte Prophetin Hanna, die beim Anblick des Neugeborenen Gott pries und von all dem redete, vor allen Dingen von dem, auf den alle warten zur Erlösung Jerusalems. Oder wie Nikodemus, der auf seine Weise die Sehnsucht nach dem Messias als dem Erneuerer des Glaubens bewahrt hatte. Und nun zu der Geschichte, die Judith vorgelesen hat. Wie war denn das jetzt mit den Menschen, die beim Einzug Jesu in Jerusalem dabei waren? Wir schauen auf sie, auf jeden Mal und schauen mal, was passiert da eigentlich. Zuerst die Jünger. Bevor Jesus in Jerusalem einzieht, gibt es eine wunderschöne kleine Szene, die übrigens fast ein Drittel des Textes ausmacht. Da geht es nur um die Beschaffung des Esels. Mehrere Verse. Also muss das wichtig sein. Schauen wir uns diese Szene einmal an, bei der ich offen gesagt jedes Mal schmunzeln muss. Denn ihr müsst wissen, dass die Jünger untereinander überhaupt nicht einig waren. Es kam nicht selten vor, dass sie miteinander stritten, aufeinander eifersüchtig waren, sich wie Konkurrenten fühlten und aufspielten, weil alle so um die Liebe Jesu kämpften. Untereinander wurde oft diskutiert, wen hat er mehr lieb? Wem vertraut er mehr? Und wer hat, außer Jesus, das Sagen? Wer ist der Größte von uns? Typisch Männer. Als Jesus mit seinen Jüngern also kurz vor Jerusalem war, Betphage hieß der Ort, das ist so der Hügel vor dem Kidron-Tal, durch das man dann durch muss, um hinauf zu Jerusalem zu kommen. Betphage liegt vor diesem Hügel und oben auf dem Hügel liegt dann Bethanien, von dem aus man einen wunderbaren Blick hat auf die heilige Stadt. Nun gut, in Betphage. Da nimmt er zwei seiner Jünger zur Seite und sagt, Männer, ich habe einen Auftrag für euch. Oh, ein Auftrag. Wir. Und schon kommt das Gefühl auf, wir sind was Besonderes. Wir werden beauftragt. Und die anderen, die werden uns beneiden. Wir. Ein Auftrag. Schon 5 Zentimeter gewachsen. Nur als sie hören, was das für ein Auftrag ist, fällt das Gefühl, das so großartig und überlegen ist, in sich zusammen. Denn der Auftrag heißt, holt mir einen Esel. Super, dass die anderen hören. Das werden wir zum Eseltreiber. Borgt den Esel aus, bindet ihn los, bringt ihn her. Also, der gehört uns doch nicht. Keine Sorge, sagt dem Mann einfach, der Herr braucht ihn und alles ist klar. Holt den Esel. Besser gesagt, das ist eine junge Eselin, auf der noch nie jemand geritten ist. Womöglich waren die Jünger nicht ganz bei der Sache. Sie waren zu sehr mit sich selbst und ihren Eitelkeiten, ihren Konkurrenzkämpfen beschäftigt. Ihnen war gar nicht klar, dass sie Zeugen werden sollten, dass Jesus ein großes Versprechen Gottes einlöst. Nämlich das Versprechen, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen einer Eselin. Naja, gut, die Jünger holen die Eselin und ziehen dann ihr Obergewand aus, legen es wie ein Sattel auf den Esel drauf. Die nächste Gruppe, die wir betrachten, ist die Volksmenge. Als Jesus dann auf der Eselin einzieht, passiert etwas ganz Merkwürdiges. Auch die Volksmenge fängt einfach an, ihre Obergewänder auszuziehen und wie einen roten Teppich auf die Straße zu legen. Andere, die ein bisschen leichter bekleidet waren, reißen Zweige von den Bäumen, streuen sie auf den Weg und dann fängt irgendeiner an zu singen. Jemand stimmt an, Hosianna, dem Sohn Davids, das ist ein Name des Messias. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ob die Menschen wirklich Jesus als den Messias ansehen, den Christus, dass sie wirklich wissen, dass Jesus der Christus ist, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist es für die meisten einfach nur eine willkommene Abwechslung. Mal was anderes. Ganz ein schöner Event, toller, tolles Spektakel. So als würden sie auf Zuruf ein improvisiertes Stück aufführen. Im Grunde ist es ihnen völlig egal, wer auf dem Esel sitzt. Hauptsache Spaß. Ob es ihnen wirklich ernst ist? Heißen sie wirklich den Messias, den Christus willkommen? Sind sie zu Tränen gerührt, dass Gott sein Versprechen wahrmacht? Ergriffen davon, dass Gott ihnen seinen, ihren neuen König schickt, um alles Leid zu wenden? Vielleicht ist es bei einigen auch eine willkommene Provokation gegenüber die da im Palast, die verhassten Römer, um es denen da oben mal zu zeigen. Wer weiß? Die nächste Gruppe sind die Städter. Das ist nochmal eine ganz andere Sorte. Die Bürger Jerusalems. Jedenfalls ist das Ganze ein Riesenaufreger. Die Städter, die Bürger Jerusalems, die rümpfen die Nase. Es steht im Text, es erregte sich die ganze Stadt. Den meisten, die unfreiwillig Zuschauer dieses Spektakels werden, geht das alles entschieden zu weit. Das gibt doch nur Probleme. Seid nicht so laut. Seid nicht so laut, wenn das die Römer hören, dass ihr euren König, einen Konkurrenten zu diesem König im Palast, verehrt. Und außerdem, wer ist es da eigentlich auf dem Esel? Kennt doch kein Mensch. Jemand ruft Jesus von Nazareth, sowas wie ein Prophet. Spätestens da wird klar, sie wissen nicht, wen sie wirklich vor sich haben. Sie wissen nicht wirklich, dass hier gerade der Sohn Gottes, der Messias, der Christus einzieht und Gottes Wort wahrmacht. Das ist das eigentlich Traurige in dieser großartigen Geschichte. Sie erfassen es nicht. Sie begreifen es nicht. Es geht ihnen nicht wirklich ins Herz. Es ist nur Spektakel. Johannes wird später schreiben, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Womöglich sind es die gleichen Leute, die ein paar Tage später nicht mehr Hosianna singen, sondern kreuzige ihn schreien. Und dann werden keine Kleider mehr auf den Weg gelegt, wenn Jesus beladen mit seinem Kreuz auf der Schulter durch die Gassen Jerusalems getrieben wird, hinaus nach Golgatha, wo man ihn aufhängt. Dann werden sie nicht singen, sondern spotten und spucken. Wie soll ich dich empfangen? Wenn wir jetzt all diese Gruppen anschauen, dann fragen wir uns auch, wo kommen wir davor? Wie gehen wir mit Jesus um? Er ist der Messias, der neue David, der Christus. Er ist der Sohn, den Gott zu uns gesandt hat. Und die Zeit des Advents, seines Ankommens, stellt diese schlichte Frage: Wie soll ich dich empfangen? Er kommt, um uns alle in seine liebende Arme zu schließen, uns unsere Schuld zu vergeben, unsere Wunden, die wir in uns und mit uns tragen, zu heilen, uns, die wir uns manchmal verlieren, zu finden und zu retten, uns, die wir uns manchmal von Gott entfernen, wieder heimzubringen. Die wir oft Fragen haben und Zweifel, uns wieder mit Gott versöhnt. Der uns annimmt, wie wir sind. Der sagt, komm, folge mir. Geh mit mir, vertrau mir. Gib mir deine Hand und ich führe dich. Öffne dein Herz, öffne dein Leben. Die Frage dieser Adventszeit ist wirklich ganz einfach und wir haben sie eben gesungen. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Schaut mal auf diese Geschichte, da merkt man, die Jünger, die sind kein gutes Vorbild. Sie sind allzu sehr mit sich selbst beschäftigt, in ihrem Streiten untereinander. Wer der Größte und der Wichtigste ist. Die Leute, die den roten Teppich ausrollen und Hosianna singen, geben auch kein gutes Vorbild ab. Denn sie machen aus dem Advent Gottes ein Spektakel mit Weihnachtsmarktplätzchen, Glühwein und Lichterketten. Sie können nicht wirklich Auskunft geben, um was und vor allem um wen es geht. Und die etwas überheblichen, aber zugleich zutiefst feigen Städter, denen das alles zu laut ist, taugen auch nicht als Vorbilder. Sie wollen nur ihre Ruhe, ihre Ordnung, ihren Frieden. Niemand soll sie behelligen. Sie wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Sie hassen die Erde, dass sie sich dreht. Sie wollen nicht wirklich aufgeregt, gestört werden in ihrer bürgerlichen Selbstsicherheit. Aber wenn das Jesus gar nicht will, uns in Ruhe lassen, uns in Sicherheit wiegen, wenn er uns will, wenn er uns begegnen will, heute oder in dieser Adventszeit, wie soll ich dich empfangen? Vielleicht mit einem einfachen Gebet, einem alten Gebet, auch aus einem alten Adventslied. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Die Herzen weit machen, dass dieser König, dieser sanftmütige und arme, gerecht und helfende König einzieht, ins Herz und ins Leben. Und wenn er mit seiner Liebe in unser Leben kommt, mit seiner Gnade und seiner Freundlichkeit, dann verwandelt uns das. Und vielleicht erst ganz leise und dann immer bestimmter und lauter werden wir sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank, du bist da. Gott sei Dank, du hast uns nicht vergessen. Gott sei Dank, wir sind nicht mehr verlassen, nicht mehr verloren. Du bist da. Nun kann alles gut werden. Gott sei Dank. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Advent. Amen. Ich möchte euch einladen, mit mir zusammen zu beten. Dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen zum Gebet und ich werde dann diese Zeit mit einem Gebet auch abschließen. Lasst uns beten.